NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Im Schwerpunkt der Sendung geht es heute um den Schlaf. Manche Menschen können ja ständig schlafen, andere leiden seit Jahren unter Schlafstörungen. Nacht für Nacht wälzen sie sich im Bett hin und her, grübeln über alles Mögliche und finden bis zu den Morgenstunden keine richtige Ruhe. Gibt es Möglichkeiten, das zu verhindern? Bevor wir über neue Forschungsergebnisse dazu berichten, wollen wir aber nochmal den Blick auf ein anderes Thema werfen. Wissenschaftler in Lüneburg haben nämlich ein neues Antibiotikum entwickelt. Und zwar ein ganz besonderes. Die Antibiotika, die wir bisher genommen haben, werden ja irgendwann auch wieder von uns ausgeschieden. Auf diese Weise gelangen sie fast unverändert in die Umwelt. Was einer der Gründe für ein zunehmendes Problem ist. Die Entstehung von resistenten Keimen. Die Forscher in Lüneburg wollten deshalb einen Wirkstoff entwickeln, der, sobald er aus dem Körper ausgeschieden wird, einfach zerfällt. Tatsächlich scheint ihnen das jetzt gelungen zu sein. Lutz Reit mit Einzelheiten.
Wenn jährlich 33 Tonnen eines Medikamentes in der Human- und Tiermedizin verabreicht werden und wenn sich dieses Medikament nach Einnahme nahezu unverändert in der Umwelt anreichert, dann ist das ein großes Problem. Das jedenfalls ist die Meinung von Klaus Kümmerer. Der Professor für nachhaltige Chemie an der Leuphana-Universität in Lüneburg hat das Breitbandantibiotikum Ciprofloxacin im Labor so weit verändern können, dass es zwar seinen therapeutischen Nutzen weitestgehend behält, aber trotzdem sofort nach Verlassen des Körpers mehr oder weniger zerfallen dürfte.
Wir haben das im Labor nachgewiesen. Einerseits, dass der Stoff wirkt gegen bestimmte Bakterien. Da sind wir auch noch dran. Wir wissen noch nicht genau, wie breit das Wirkspektrum ist, aber gegen wichtige, krankmachende Bakterien wirkt es. Wirkt nicht ganz so gut wie das Ciprofloxacin, aber fast so gut.
Damit der veränderte Wirkstoff nicht nur fast so gut, sondern mindestens genauso gut wirkt wie das ursprüngliche Ciprofloxacin, versuchen die Lüneburger Forscher nun, ihn noch weiter umzubauen. Der Biochemiker Christoph Leder, einer der Wissenschaftler in Lüneburg, hat sich zum Ziel gesetzt, ein perfektes grünes Antibiotikum zu entwickeln.
Wir mussten das Molekül sehr genau kennenlernen und dann daraus die Idee entwickeln, dass man bestimmte Molekülbestandteile abspaltbar macht, sodass eben nach Abspaltung dieser Linker oder dieser Seitenketten der Rest des Moleküls nicht mehr in dem Maße aktiv ist wie das Gesamtmolekül.
Wichtig ist das Timing, um den therapeutischen Nutzen des Medikamentes nicht zu verlieren. Das Molekül muss also lange genug intakt bleiben, um seine Wirkung zu entfalten. Und erst danach soll es zerfallen. Eben erst dann, wenn es den Körper des Patienten verlassen hat. Wenn es sich aber nun in einzelne Teile zerspaltet, was passiert dann mit diesen Resten?
Beide Spaltprodukte sind nicht mehr aktiv im Sinne eines Antibiotikums und sind auch sonst nicht toxisch. Ein Spaltprodukt ist sehr leicht und sehr schnell abbaubar und zwar vollständig zu Kohlendioxid und Wasser. Das zweite Produkt ist nicht mehr aktiv oder kaum mehr aktiv und ist noch nicht so gut abbaubar und das ist das nächste Ziel. Das Molekül noch ein bisschen zu modifizieren, dass auch dieses zweite Spaltprodukt vollständig abgebaut wird.
Dass Medikamente später in der Umwelt in möglichst unbedenkliche Einzelsubstanzen zerfallen, sollte in Zukunft generell ein wichtiges Kriterium bei der Entwicklung von Arzneimitteln sein, sagen die Lüneburger Forscher. Denn gegenwärtig ist zu befürchten, dass viele wichtige Antibiotika bald nicht mehr wirken könnten, weil sich Resistenzen dagegen bilden. Und dies, obwohl die Konzentrationen der Medikamente, die über Klärschlamm oder Gülle in die Umwelt gelangen, äußerst niedrig sind.
Ja, genau. Die Idee dahinter ist eben, dass herausgefunden wurde in den letzten 10 Jahren etwa, dass eben Antibiotika, die sehr lange in der Umwelt persistieren, schon bei Konzentrationen immer noch Resistenzen fördern, die weit unter der normalen Wirkschwelle sind. Bei Konzentrationen, die in der Umwelt durchaus erreicht werden.
Solche Resistenzen bilden sich zunächst bei den Bakterien, die sich in der Umwelt befinden. Und das zufällig durch Mutationen bei bestimmten Bakterien, die der Wirkstoff nicht schädigt. Diese haben dann eine größere Chance zu überleben. Das Problem verschärft sich auch dadurch, dass Bakterien diese Resistenz übertragen können auf andere Mikroben. So wird das Problem potenziert. Und den Weg zurück zu uns Menschen findet die Resistenz dann auf Wegen, die kaum noch zu versperren sind.
Diese resistenten Bakterien können natürlich dann, wenn sie in der Gülle sind, auf Pflanzen kommen oder im Pflanzen sein, Nahrungspflanzen beispielsweise, können auch im Boden längere Zeit vorhanden sein. Sie können natürlich auch im Wasser sein. Da, wo wir Trinkwasser gewinnen, kann sowas sein.
Umso wichtiger wäre es, wenn künftig Medikamente und insbesondere Antibiotika entwickelt werden, die optimalen therapeutischen Nutzen mit einer biologischen Abbaubarkeit verbinden. Die Entwicklung eines veränderten Ciprofloxacin-Wirkstoffes ist ein erster Schritt dazu. Aber weitere müssen folgen, da sind sich die Forscher einig. Jetzt sei die pharmazeutische Industrie am Zuge. Klaus Kümmerer ist überzeugt, dass der Weg vom modifizierten Molekül aus dem Labor zum neuen Medikament in der Apotheke wahrscheinlich noch viele Jahre dauern dürfte, weil die Zulassungsbehörden den umgewandelten Wirkstoff genauestens prüfen müssten.
Der muss auf jeden Fall ein Neuzulassungsverfahren durchlaufen, was jetzt ganz schlimm klingt, ist eigentlich ein großer Vorteil für die Industrie, denn dieser Stoff ist ja neuer Stoff und damit neu patentierbar und damit 10 Jahre geschützt und damit können sie wirklich Geld verdienen, um das Geld wieder reinzuholen, das für die weitere Entwicklung notwendig ist.
Das war ein Beitrag von Lutz Reit.
This life surrounds you, guns are loaded. This kind of tension, hard not to notice. Right, right. Do what you're told.
Do what you're told.
Gotta keep your eyes,
keep your
wide
eyes
on this long, narrow road. A little bit too high.
Die Musik, die Sie hören, kommt diesmal von Mavis Staples. Die CD heißt If All I Was Was Black. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt, dem Schlaf. Und ein guter Schlaf ist ja heute schon fast ein Luxusgut. Immer mehr Menschen liegen in der Nacht stundenlang wach. Nach den Ergebnissen des Gesundheitsreports der DRK geben inzwischen schon 4 von 5 Berufstätigen in Deutschland an, von Schlafstörungen geplagt zu sein. Die Folgen: zunehmende Müdigkeit und Erschöpfung im Alltag. In schlimmen Fällen auch Krankheiten. Forscher suchen darum nach neuen Methoden, die Schlafstörungen zu beheben. Gibt es solche Methoden? Und wie sehen die aus? Ursula Storast ist dem nachgegangen.
Wir sind eine wahrhaft wache Gesellschaft. 24 Stunden lang verfügbar, an 7 Tagen in der Woche.
Eine Studie aus England hat ergeben, dass fast 50% der Kinder und Jugendlichen im Alter von 11 bis 18 Jahren nachts noch ihr Smartphone checken. 23% machen dies 10-mal und mehr pro Nacht und 11% verbringen in der Nacht 1 Stunde und mehr mit Smartphone-Aktivitäten.
Zahlen, die den Kinderarzt Alfred Viata erschrecken. Wach sein heißt heute eben nicht ausgeschlafen sein, sagt der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Eine erste einfache Möglichkeit, einige Schlafstörungen zu besiegen, wäre also, das Handy aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Schlafstörungen können aber auch organisch bedingt sein. Zum Beispiel, wenn Menschen Schilddrüsenstörungen haben oder das Restless-Leg-Syndrom, also nachts ihre Beine zucken. Oder, was die häufigste Ursache für gestörten Schlaf ist, an Schlafapnoe leiden. Die äußert sich meist durch heftiges Schnarchen, sagt der Internist und Schlafmediziner Holger Hein.
Das heißt also, dass man nachts einatmen möchte, aber nicht tief genug einatmen kann oder gar nicht mehr einatmen kann, weil sich der Rachen verschließt. Und dadurch kommt es dann zu Weckreaktionen, man schreckt nachts hoch, bemerkt das vielleicht nicht, aber ist dann dadurch morgens unausgeschlafen und beeinträchtigt.
Mit Atmungsmasken oder auch Kieferschienen, die die Betroffenen nachts tragen, lässt sich dieses Problem in manchen Fällen beseitigen. Es gibt aber auch neue Möglichkeiten, die Forscher untersuchen.
Es gibt die Zungenmuskelstimulationen, die funktionieren relativ gut. Und es gibt Saugeinrichtungen, dass man die Zunge nach vorne saugt. Aber das ist so früh, dass man gar nicht viel dazu sagen kann.
Heute wissen Schlafforscher, dass Schlafapnoe und Übergewicht oft zusammenhängen. Da heute in Deutschland das Körpergewicht im Durchschnitt zugenommen hat, haben auch Schlafstörungen in der Bevölkerung zugenommen, sagen die Wissenschaftler. Demnach wäre eine bewusste Ernährung ein weiterer Weg, schlaflose Nächte zu verhindern. Das ist aber gar nicht so einfach, sagt Holger Hein.
Es hängt auch miteinander zusammen. Wer schlechter schläft, isst mehr. Der Hunger wird größer, der Kohlenhydrathunger wird größer. Je kürzer man schläft, desto eher nimmt man zu.
Gerade hat die Deutsche Gesellschaft für Schlafmedizin neue Leitlinien herausgegeben, die den aktuellen Wissensstand über Schlafstörungen zusammenfassen. Der Griff zur Schlaftablette, so Alfred Wiater, ist demnach nicht die beste Methode, alle Schlafstörungen zu besiegen. Gerade bei nicht organisch bedingten Schlafstörungen gilt Therapie statt Tabletten.
Und da hat sich ergeben, dass die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie die Therapie der Wahl ist bei den Insomnien, also den nicht organisch bedingten Ein- und Durchschlafstörungen.
Ein komplexes Therapieverfahren, das sich aus professionell angeleiteten Entspannungstechniken, Informationen über optimale Temperaturbedingungen im Schlafzimmer und Aufklärung über menschlichen Schlaf-Wachrhythmus zusammensetzt.
Und der weitere Aspekt bei der Verhaltenstherapie ist, dass Techniken entwickelt werden müssen, um nächtliches Grübeln zu vermeiden oder aber bestimmte Assoziationen, die dann immer wieder dazu führen, dass man nicht schlafen kann.
Wer mit dem Vorsatz ins Bett geht, nicht zu grübeln, sondern einfach durchzuschlafen, wird kaum einschlafen können. Eine Möglichkeit, solche Schlafstörungen zu verhindern, das Grübeln unterbrechen, sagt Alfred Wiater. Probleme sollten vorm Schlafengehen aufgeschrieben und so weit wie möglich vertagt werden. Allerdings unter fachlicher Anleitung.
Da gibt es sogenannte Schlafschulen, die von Psychologen und schlafmedizinisch geschulten Ärzten betreut werden. Man kann es auch ambulant im Rahmen einer psychologischen Therapie machen. Und dort kann man dann entweder das in der Gruppe ärztlich oder psychotherapeutisch geleitet machen. Und wenn man damit nicht weiterkommt, dann muss man eine intensivierte individuelle Therapie umsetzen.
Eine neue Möglichkeit zum Besiegen der Schlafstörungen sei darum auch, einen sogenannten Schlafcoach um Hilfe zu bitten. Einen für diesen Zweck ausgebildeten Menschen, der gemeinsam mit dem Betroffenen ein individuelles Schlafkonzept erarbeitet.
Die wissenschaftlichen Ergebnisse zeigen, dass diese Form wesentlich effizienter und vor allen Dingen auch nachhaltiger ist als die ausschließliche medikamentöse Behandlung.
Neue Forschungen in den USA setzen dagegen auf die Einnahme von Vitamin D-Präparaten, um die Schlafstörungen zu besiegen. Dieser Methode stehen allerdings Schlafforscher in Deutschland eher kritisch gegenüber.
Dazu muss man sagen, dass es bisher keine Erkenntnisse gibt, dass ursächliche Zusammenhänge zwischen Vitamin-D-Mangel und Schlafstörungen bestehen. Diesbezüglich sind doch intensivere Forschungsarbeiten notwendig.
Wie lassen sich Schlafstörungen verhindern? Das war ein Beitrag von Ursula Storost.
If all I was black, looking at you, you might look past all the love I give.
Got love to give.
I've got natural gifts.
Got natural gifts.
Got perspective.
Got perspective.
Might make your shift.
Schlaf kann nicht nur gesund sein, er kann auch gefährlich werden. Insbesondere, wenn er plötzlich und völlig unerwartet eintritt. Immer wieder passiert es. Ein Auto rast in das Ende eines Staus, nicht selten mit Todesopfern. Der Grund war in den meisten Fällen der Sekundenschlaf. Wissenschaftler gehen davon aus, dass in Deutschland mehr als doppelt so viele Menschen durch das Einschlafen im Verkehr starben wie durch Alkohol. Insbesondere schwere Unfälle gehen häufig auf das Einnicken am Steuer zurück, sagt auch Hans-Günther Wees, Schlafforscher und Leiter des Schlafzentrums in Klingenmünster in Rheinland-Pfalz. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Sie untersuchen den Sekundenschlaf. Das ist ja nicht nur ein Phänomen, das nachts im Verkehr auftritt. Auch bei Tageslicht gibt es immer wieder Unfälle, die dadurch entstehen. Aber warum tritt diese Form des Schlafes vor allem im Straßenverkehr auf?
Nun, Sekundenschlaf macht sich unter anderem im Straßenverkehr bemerkbar, weil es dann gleich auch die schweren Unfälle sind. Und laut einer Umfrage, die wir europaweit durchgeführt haben, ist es morgens zwischen 4 und 7 Uhr und dann in den frühen Nachmittagsstunden. Da haben wir die höchste Einschlafneigung und da passieren auch die meisten tödlichen Unfälle infolge Sekundenschlaf.
Ja. Nimmt der Sekundenschlaf im Verkehr zu oder ist es ein Phänomen, das es schon immer in der gleichen Häufigkeit wie heute gab?
Da fehlt es uns ein Stück weit an den Längsschnittstudien, ein Vergleich, der uns dadurch möglich wird, wie war es 1990, wie war es im Jahr 2010. Es ist natürlich zu vermuten, wir werden ja immer mehr eine 24-Stunden-Nonstop-Gesellschaft. Wir machen immer mehr die Nacht zum Tage. Die Schichtarbeit nimmt insgesamt zu. Von dem her kann man vermuten, dass es eher ein zunehmendes Phänomen darstellt.
Gibt es denn bei Männern und Frauen im gleichen Maße die Gefahr, in so einen Sekundenschlaf zu fallen?
Interessanterweise ist es so, dass Männer häufiger davon betroffen sind, von Sekundenschlaf am Steuer, als Frauen. Sie haben ein doppelt so hohes Risiko.
Aber man weiß nicht, woran es liegt.
Nein, wir wissen es nicht so ganz genau, woran es liegt. Eine Vermutung könnte sein, dass die Männer die gelasseneren Fahrer sind. Und Gelassenheit hat etwas mit Entspannung zu tun. Und wenn wir entspannt sind, dann werden wir viel eher müde. Und wenn Frauen die angespannteren, die vorsichtigeren Fahrerinnen sind, ist aufgrund dieser Anspannung die Gefahr der Müdigkeit und des Sekundenschlafs nicht so hoch.
Forschungen aus den USA zufolge ist die Unfallhäufigkeit durch einen Sekundenschlaf bei Menschen, die Atemstörungen im Schlaf haben, also während ihres richtigen Schlafs im Bett, 7-mal höher als in der übrigen Bevölkerung.
Ja, das ist absolut richtig und wir versuchen auch in Deutschland die Arbeitsmediziner und die Verkehrsmediziner für die Schlafapnoe, so nennt sich diese Krankheit, wo nachts der Atem stillsteht während des Schlafes, zu sensibilisieren. Wir sind auch so weit, dass wir tatsächlich fordern, dass für die Berufskraftfahrer ein Screening auf solche schlafbezogene Atmungsstörungen regelhaft während der Gesundheitsprüfungen stattfindet.
Atemstörungen im Schlaf sind ja die eine Sache. Was kann das Auftreten eines solchen Sekundenschlafes noch fördern? Gibt es zum Beispiel bestimmte Ernährungsbestandteile, die wir lieber meiden sollten, zumindest bevor wir Auto fahren?
Grundsätzlich ist es so, dass schwere Mahlzeiten eher müde machen als eben leichte Mahlzeiten. Ob man dann eher Nüsse isst oder ob man eher Quark isst, also eiweißhaltige Produkte oder kohlenhydratreiche Produkte, das ist nicht ganz so entscheidend, sondern da macht es eher die Menge aus.
Wie ist es mit Medikamenten? Also klar, ein Schlafmittel sollte man nicht unbedingt vorm Autofahren nehmen. Aber ich habe gelesen, dass sogar bestimmte Antihistaminika, die gegen Allergien eingenommen werden, einen solchen Sekundenschlaf fördern können.
Es ist tatsächlich so, dass 15-20% aller Medikamente, die auf dem deutschen Markt sind, Sekundenschlaf fördern. Da sind Psychopharmaka zu beachten, Schmerzmittel und tatsächlich Antihistaminika, die man gegen Allergien einnimmt. Und von dem her sollten wir immer sehr kritisch sein vor Fahrantritt, weil wenn wir einen müdigkeitsbedingten Unfall machen, dann haften wir dafür. Müdigkeit am Steuer, Sekundenschlaf am Steuer wird gehandhabt wie Alkohol am Steuer.
Gibt es eigentlich Möglichkeiten, den Sekundenschlaf selbst zu therapieren? Gibt es vielleicht sogar auch Medikamente gegen Sekundenschlaf, die mich schützen?
Es ist tatsächlich so, dass wir schon antriebssteigernde Medikamente haben, die auch vorübergehend wach machen können. Aber ich möchte sehr davor warnen, diese einzusetzen oder einzunehmen, um aktiv am Straßenverkehr teilzunehmen. Es geht immer in erster Linie darum, festzustellen, was da eine Ursache sein kann.
In vielen Autos gibt es ja inzwischen schon serienmäßig Assistenzsysteme, die eine Warnung abgeben, wenn sich beim Fahrer Müdigkeitshinweise zeigen. Was halten Sie davon?
Also tatsächlich allen Systemen ist gemeint, dass sie keine hundertprozentige Sicherheit bieten können. Sie sind ein Stück weit auch gefährlich, weil sich der Einzelne dann einfach sicher fühlt. Solange das System nicht seine Kaffeetasse anzeigt, kann ich ja noch fahren. Wichtig ist mir, dass auch Autofahrer die biologischen Anzeichen kennen, die auf Müdigkeit hindeuten, wenn man beispielsweise anfängt zu gähnen, wenn es einem schwerfällt, den Kopf gerade zu halten, wenn man plötzlich nicht mehr weiß, wo ist man denn eigentlich die letzten 2 Kilometer gefahren, wenn man schon kognitiv, gedanklich etwas abgeschaltet hat, dann können das Anzeichen sein, die schon auf Müdigkeit hindeuten. Und da ist es wichtig, dass jeder Einzelne diese Symptome der Müdigkeit kennt und rechtzeitig rechts ranfährt und eben dann die Fahrt unterbricht. Laut einer jüngeren Umfrage, die wir gemacht haben, 17% fahren weiter, obwohl sie Müdigkeitsanzeichen haben. Und ein nicht unerheblicher Teil meint, dass er Müdigkeit damit bewältigen könnte, dass er das Fenster runterkurbelt, dass er laut mitsingt oder Kaugummi kaut. Das hilft nicht. Gegen Müdigkeit hilft eigentlich nur eines, und das ist Schlaf. Das heißt, er sollte rechts ranfahren und sollte sich ein kleines Nickerchen von 5 oder 10 Minuten Dauer gönnen. Und nach so einem Nickerchen ist es oft so, dass man wieder für 1 bis 2 Stunden gut weiterfahren kann. Auch mir ist es schon passiert, nach Nachtdiensten, wo ich morgens nach Hause gefahren bin, dass ich bemerkt habe, dass die Müdigkeit mich langsam übermannen könnte, und habe dann rechtzeitig die Fahrt unterbrochen und ein kurzes Nickerchen gemacht, bevor ich dann weiter nach Hause gefahren bin.
Das war der Schlafforscher Hans-Günther Wees, Leiter des Schlafzentrums in Klingenmünster in Rheinland-Pfalz. When I carry my load, or when I cry, I don't feel it anymore. It's like a rainy day that never goes away. Am I alone? Am I the only one? Now hold back, my mind don't explode. We don't wanna rock the boat.
Jetzt im Winter, einer Zeit, in der es früher dunkel und später hell wird und dazu noch kalt ist, beschleicht vielleicht manchen von uns zwischendurch mal der Wunsch, er könnte einfach einen Winterschlaf halten. Aber selbst wenn wir die Zeit dazu hätten, wäre das eine ausgesprochen schlechte Idee. Denn anders als für diejenigen Tiere, die Winterschlaf halten, wäre er für Menschen absolut ungesund. Schon nach 3 Wochen wäre die Muskulatur so schwach und mager, dass ein Aufstehen fast nicht mehr möglich wäre. Von der Mangelernährung einmal ganz abgesehen. Die Tiere, die monatelang ohne Bewegung verbringen, stehen dagegen danach auf und rennen los, als wäre nichts gewesen. Und sie überstehen den Winterschlaf nicht nur unbeschadet, sondern sie brauchen ihn auch. Denn indem sie alle Körperfunktionen radikal herunterdrosseln, sparen sie die Energie, die sie in der futterarmen Jahreszeit benötigen. Um einen wirklichen Schlaf wie bei uns in der Nacht handelt es sich dabei allerdings nicht. Es ist eher eine Winterruhe oder auch ein Erstarren. Eine Überlebensstrategie dieser Tiere. Aber was, wenn die gestört wird? Zum Beispiel durch die sich verändernden Temperaturen im Klimawandel. Verändert sich auch der Winterschlaf der Tiere? Thomas Sambol hat sich bei Wissenschaftlern erkundigt.
Haselmäuse mögen es gemütlich. Zumindest wenn sie Winterschlaf machen oder besser im Topor sind, wie Wissenschaftler diesen Energiesparmodus der Tiere im Winter nennen. Haselmäuse bauen sich dafür auf dem Waldboden kleine Nester aus Laub. Und darin verbringen sie dann bis zu 7 Monate in einem Zustand, den die Biologin Katrin Dausmann von der Universität Hamburg so beschreibt.
Sie haben ihr, man kann sagen, das Thermostat total nach unten gedreht und haben alle Lebensvorgänge auf 1-2% der Normalwerte runtergeschraubt. Also es ist wichtig, dass sie im Winterschlaf nicht komplett funktionslos oder steuerlos sind. Also die reagieren sofort, wenn man sie stört oder auch wenn die Temperatur zu niedrig fällt, also auf zu tiefe Werte fällt. Dann regulieren sie das auch genau wieder auf solche Werte, dass sie eben zum Beispiel nicht erfrieren. Also es ist ein ganz fein geregeltes System, es ist keine Loss of Function, das nahm man früher so an, dass sie dann einfach nicht mehr regulieren können, sondern sie haben nur ihr Thermostat 30 Grad niedriger oder 35 Grad niedriger gestellt.
Auch Haselmäuse müssen also gewissermaßen Energie sparen. Wenn es im Winter nun im Zuge des Klimawandels ein paar Grad wärmer werden könnte, klingt das doch aber erstmal ganz kuschelig. Für Winterschläfer hat das jedoch entscheidende Nachteile, betont Katrin Dausmann.
Genau das Gegenteil ist der Fall, weil also die regeln ihre Körpertemperatur mehr oder weniger auf Umgebungstemperatur. Und in diesem Zustand sparen sie umso mehr Energie, umso kälter es ist. nach ganz einfachen biochemischen Regeln. Jede biochemische Reaktion läuft langsamer ab, je kühler die Temperatur ist. Und deswegen verbraucht ein Tier, was bei 2-3 Grad Winterschlaf hält, wesentlich weniger Energie als eben bei 4 oder 5. Das heißt, so ein winterschlafendes Tier in einer Umgebung, wo es immer wärmer ist, verbraucht plötzlich insgesamt viel mehr Energie. Und wenn die dann ihre Fettreserven zu früh aufgebraucht haben, weil sie jeden Tag ein bisschen mehr Energie verbraucht haben, dann kann es natürlich sein, wenn sie dann aufwachen und die Umgebung bietet noch nicht das Umfeld, um wieder Nahrung aufzunehmen, dass sie verhungern.
Was genau bei Haselmäusen passiert, wenn die Temperatur im Winter steigt, untersucht die Biologin Iris Pretzlaff aus der Nähe von Kiel. Ihr Forschungsprojekt läuft zwar noch, aber es gibt schon erste Ergebnisse.
Wir konnten feststellen, dass die Haselmäuse bei höheren Temperaturen häufiger aufwachten. Das heißt, dass es einen Einfluss der steigenden Temperaturen auf die Aufwachwahrscheinlichkeit gab. Insgesamt sind die Haselmäuse im milderen Winter rund doppelt so häufig aufgewacht als im strengeren Winter. Und um dieses häufigere Aufwachen auszugleichen, benötigen die Haselmäuse viel Energie in Form von Nahrung, die sie zusätzlich aufnehmen müssten, vor dem Winterschlaf, um Fettreserven anzuschaffen.
Konkret heißt das, eine Haselmaus verbraucht an einem Tag, an dem sie aufwacht, 200% mehr Energie als an einem Tag, an dem sie ruht.
Das ist natürlich enorm. Für eine Fledermausart in Nordamerika hatte man herausgefunden, dass ein einziges Aufwachereignis die Fledermaus so viel Energie kostet wie 68 Tage ungestörter Torpor.
Und Katrin Dausmann ergänzt.
Wir haben das mal bei Haselmäusen ausgerechnet. Das war so eine Handvoll Nüsse, die dann mehr fressen müssen, wenn es 1 Grad höher wird, wo man sagt, das können die schon machen. Aber trotzdem ist es natürlich eine Belastung. Dann kann das eben für eine kleine Haselmaus, die wiegt ja nur 30 Gramm, dann kann das eben einen Riesenunterschied machen. Das ist ja schon so das ganze Körpergewicht oder mehr sogar.
Auch andere Winterschläfer werden unter dem Klimawandel leiden. Da sind sich Wissenschaftler wie Iris Pretzlaff und Katrin Dausmann sicher. Murmeltiere beispielsweise können durch den Klimawandel um einen Großteil ihres Schlafs gebracht werden. Darauf weisen Studien aus den USA hin, so Iris Pretzlaff.
Bei denen hat man festgestellt, dass sie 38 Tage eher aus dem Winterschlaf erwachten als noch vor 23 Jahren. Und Grund für das frühere Erwachen waren hier offensichtlich wärmere Temperaturen im Frühling. Und die wiederum sind auf den Klimawandel zurückzuführen.
Was das für einen Winterschläfer wie das Murmeltier bedeutet? Eine Menge Probleme, meint Katrin Dausmann.
Weil eben einfach dieses ganze System der Tiere und der Pflanzen und des Klimas, das hat sich ja über Jahrmillionen eingespielt. Und wenn man da was durcheinander bringt und jetzt mal extrem gesagt als Murmeltier einen Monat zu früh deswegen dann aufwacht und noch einen Meter Schnee liegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das genau wieder passt, ist einfach sehr gering. Dass es genau so viel wärmer ist, dass das Murmeltier so viel früher aufwacht, genau wenn die Vegetation so weit ist, ist einfach extrem unwahrscheinlich.
Igel scheinen sich dagegen um den Klimawandel bislang ziemlich wenig zu scheren. Höhere Temperaturen können sie offenbar nicht aus der Ruhe bringen. Wie Wissenschaftler festgestellt haben, zeigt sich das zum Beispiel in Großstädten wie Hamburg, wo es in der Regel immer ein paar Grad wärmer ist als im Umland.
Der Igel, der hält an den absurdesten Stellen Winterschlaf. An der Elbchaussee zwischen einer mehrspurigen Straße und dem Fahrradweg hält der gemütlich seinen Winterschlaf und überlebt das auch. Also wir haben da noch keine direkten Nachteile gesehen, aber ich würde auf gar keinen Fall ausschließen, dass wir die vielleicht auch einfach in den 1-2 Jahren, wo wir das jetzt untersuchen, noch nicht gesehen haben oder vielleicht auch noch nicht nach den entsprechenden Faktoren gesucht haben.
Wie sich der Klimawandel in Zukunft noch stärker auf verschiedene Winterschläfer wie Haselmaus, Murmeltier oder Igel und ihr Verhalten in dieser Jahreszeit auswirken wird, ist bislang unklar. Welchen Unterschied werden 1, 2 oder 4 Grad Erderwärmung für den Winterschlaf der Tiere machen? Das Forscherteam um Katrin Dausmann und Iris Pretzlaff will es in den nächsten Jahren herausfinden. Denn, so Biologin Dausmann,
es ist wirklich eine Losbude. Wir wissen es einfach noch nicht. Die Tiere sind glücklicherweise in vielen Dingen viel flexibler, als man vielleicht angenommen hat. Aber irgendwann geht ihnen die Puste aus. Und wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht genau diesen Punkt, diesen Tipping Point, eben nicht überschreiten, weil dann wird es ganz schön duster für uns alle.
Das war ein Beitrag von Thomas Sambol. Um den Schlaf und auch den Winterschlaf der Tiere ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um Bäume. Denn tatsächlich scheinen manche von ihnen schneller zu wachsen als früher, wie Wissenschaftler festgestellt haben.
Sometimes I get so worried. I don't know what to do. But all the things I worry about, very few of them come true.
and when they do, I call on you. Every time I get crowded, sometimes I just can't breathe. I try not to think about it when I feel it coming over me. I know exactly where that
is. Wenig Platz und jede Menge Abgase. In manchen Großstädten haben Bäume nicht unbedingt die besten Bedingungen für ein gesundes Wachstum. Allerdings scheinen sie trotzdem schneller zu wachsen als früher. Wie Wissenschaftler festgestellt haben, hat das etwa vor einem halben Jahrhundert, also in den 60er Jahren, begonnen. Die Bäume in den Städten fingen damit an, einfach die normale Zeit, die sie früher zum Wachsen brauchten, abzukürzen. Erst einmal scheint das ja eine gute Nachricht zu sein. Schließlich erhöhen die Bäume in Städten unsere Luft- und Lebensqualität. Aber ihr schnelleres Wachstum hat nicht nur positive Effekte. Martina Zeitler berichtet.
Für ihre Studie sammelten und analysierten die Forscher Proben von Bäumen aus verschiedenen Metropolen der Welt. Die Städte wurden so ausgewählt, dass unterschiedliche Klimazonen abgedeckt wurden. Die Bandbreite reichte von borealem, also kaltgemäßigtem Klima, über gemäßigtes mediterranes bis hin zu subtropischem Klima. In jeder Metropole wurde eine typische und vorherrschende Baumart ausgewählt, die sowohl im Stadtzentrum als auch im ländlichen Bereich untersucht wurde. Die Auswertungen der Jahresringe der Bäume brachten das Ergebnis. Bäume in den Städten haben im Durchschnitt weltweit bei gleichem Alter einen größeren Durchmesser als die auf dem Land und sind demnach auch größer als diese. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass dieses Phänomen ein Nebeneffekt des Klimawandels ist.
Das Höhenwachstum und das Durchmesserwachstum, die hängen immer sehr eng zusammen. Bestimmter Durchmesser ist immer mit einer bestimmten Höhe verbunden. Das heißt, wenn ein Baum 10% oder 20% dicker ist, dann ist er meistens auch ungefähr 10-20% höher.
Hans Pretsch vom Lehrstuhl für Waldwachstumskunde der Technischen Universität München leitet die Studie. Es sei der sogenannte Wärmeinsel-Effekt der Metropolen, der die Stadtbäume schneller zum Wachsen bringt, sagt der Biologe. Die Städte seien Experimentierräume, in denen das Klima heute schon so ist, wie es in manchen Gebieten erst in 20 oder 30 Jahren werden wird. Durch diesen Wärmeinsel-Effekt erleben die Stadtbäume den Klimawandel sozusagen vorverlegt.
In der Stadt ist es immer noch deutlich wärmer, also 2-3 Grad wärmer. Und das kommt zum einen davon, dass einfach in der Stadt geheizt wird, also die Gebäude aufgewärmt sind. Und zum anderen kommt das durch den Glashauseffekt, dass also die langwellige Strahlung gespeichert und reflektiert wird und durch den Smog in der Stadt nicht wieder in die Atmosphäre entweichen kann.
Größere und schneller wachsende Bäume. Das hört sich ja zunächst wie eine positive Entwicklung an. Der Klimawandel kann sich also auch als Freund der Pflanzen zeigen? Tatsächlich können die höheren Temperaturen in zweierlei Hinsicht das Wachstum von Bäumen steigern. Einerseits regen sie die photosynthetische Aktivität an, also die Erzeugung energiereicher Biomoleküle mit Hilfe von Lichtenergie in den Pflanzen. Andererseits verlängern die wärmeren Tage und Nächte die Vegetationsperiode, in der die Bäume wachsen können. Aber leider sind das eben nicht die einzigen Auswirkungen, sagt Christoph Reisdorf von der Universität Hamburg. Der Biologe erforscht seit Jahren die Anpassungsfähigkeit von Pflanzen auf unterschiedliche Umweltbedingungen. Nicht alle Stadtbäume wachsen schneller, sagt Reisdorf. Die Ergebnisse der Studie deutet er anders als seine Kollegen in München.
Also die Studie selbst differenziert es ja schon, weil sie auch im Originalartikel darstellen, dass in unterschiedlichen Regionen, in unterschiedlichen Klimaten, die Bäume zum Teil sogar deutlich langsamer wachsen als eben im Vergleich zu dem globalen Durchschnitt, wo es eben so zu sein scheint, dass die Bäume in der Stadt schneller wachsen. Aber in unserer Region hier, also in den gemäßigten Breiten, wachsen die Bäume langsamer, deutlich langsamer als im ländlichen Gebiet. Dass es in kalten Regionen natürlich dann den Bäumen in Anführungsstrichen besser geht, wenn es in den Städten wärmer ist, das ist klar. Und das treibt natürlich den globalen Durchschnitt sozusagen dann auch in die Höhe.
Der Klimawandel wird die Lebensbedingungen der Stadtbäume erschweren und nicht erleichtern, da ist sich Christoph Reisdorf sicher. Neben den generell erhöhten Temperaturen rechnet der Hamburger Biologe noch mit weiteren Auswirkungen und Stressfaktoren für die Pflanzen in Metropolen.
Also in den gemäßigten Breiten zeichnet sich ab, auch was wir in unseren Studien eben sehen, dass die Bäume hier, insbesondere wenn sie neu angepflanzt sind und wenn sie relativ jung sind, mit Wassermangel zu kämpfen haben. Das eben infolge der hohen Versiegelung in der Stadt und des Verbaus von sandigen Substraten, die eben nicht viel Wasser binden und nicht viel Wasser bereithalten eben für die Bäume. Und das wird sich im Zuge des Klimawandels wahrscheinlich noch verstärken, weil wir mit gewisser Wahrscheinlichkeit geringere Sommerniederschläge haben. Und diese fallen dann auch noch vor allem als Starkregenereignisse, wodurch der Anteil an Versickerungswasser geringer wird.
Neben dem durchschnittlichen Wachstumsvorsprung der Stadtbäume zeigt die neue Studie aus München aber auch, dass Bäume auf dem Land ebenfalls durch den Klimawandel seit den 60er Jahren schneller wachsen, allerdings in geringerem Maße.
Da haben wir festgestellt, dass eben in den Städten im Durchschnitt der Zuwachs, jetzt am Durchmesser festgemacht, so um ungefähr 15% dem Durchmesserzuwachs in den benachbarten Waldgebieten voraus ist.
Die Folgen des Klimawandels, jetzt zeigen sie sich auch im Wachstum der Bäume. Hans Pretsch und sein Team von der Technischen Universität München wollen weitere Auswirkungen erforschen. In einer Folgestudie werden den Wissenschaftlern wieder die Proben helfen, die weltweit Bäumen in ausgesuchten Städten für die Anfangsstudie entnommen wurden.
Man kann die auch verwenden, um die Inhaltsstoffe zu vermessen, um die Frühholz- und Spätholzanteile zu vermessen, um die Zellstruktur zu vermessen oder zum Beispiel um zu vermessen, wie die Holzdichte und die Stabilität dieser Bäume ist. Und das ist zum Beispiel Gegenstand einer Folgestudie, dass man dieses Material nimmt und vielleicht noch Ergänzendes, um weitere Informationen, um noch besser zu verstehen, die Ursachen dieser Veränderungen und auch die Folgen zum Beispiel für die Stabilität der Bäume.
Das war ein Beitrag von Martina Zeitler.
I had a simple dream, my heart filled with hope. A little more and again than the past. And I may never know what broke those chains. If I don't pass it on, it won't last. Peaceful dream, peaceful dream, peaceful dream. Come and share my peaceful dream. Oh, I know I did complain, even on a sunny day.
In der vergangenen Woche berichteten wir über spektakuläre Entdeckungen aus der Archäologie. Ob gezielt von Forschern nach ihnen gesucht wird oder sie zufällig gefunden werden. Immer wieder tauchen neue Zeugnisse aus unterschiedlichen historischen Epochen auf. Aber leider landen nicht alle von ihnen in Museen oder Instituten, in denen sie von Wissenschaftlern untersucht werden. Tatsächlich boomt das illegale Geschäft mit archäologischen Fundstücken. Die Fälle, in denen die Polizei, Europol und andere Sicherheitskräfte in verschiedenen Ländern solche illegal verkauften Kulturgüter beschlagnahmen, nehmen zu. Dass von immer mehr Menschen gezielt nach archäologischen Schätzen gesucht wird, ist für Wissenschaftler ein großes Problem. Denn dadurch fehlen ihnen oft die Quellen, die sie benötigen, um mehr über unsere Geschichte herauszufinden. Daniela Remus mit Einzelheiten zum dunklen Geschäft mit archäologischen Fundstücken.
Man sieht es ja an der Bodenbeschaffenheit, ne? Wie der Boden verfärbt ist, ne? Man läuft. Man hat es manchmal auch ein Gefühl. Man rennt und sagt, hier könnte was sein. Und manchmal ist der Boden auch tief schwarz. Feuerstellen, zerglühte Steine, das ist immer ein Indiz dafür, dass eine Siedlung ist.
Uwe John hat nie Archäologie studiert, vielmehr ist er Hobbyarchäologe. Regelmäßig ist er in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs mit einem Metalldetektor auf der Suche nach archäologischen Fundstücken. Das ist eigentlich verboten, aber bei ihm ist das ganz legal. Denn Uwe John ist ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger für das Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern. Alle Bundesländer sind auf solche ehrenamtliche Unterstützungen angewiesen. Aber es ziehen auch immer mehr Menschen heimlich über Äcker, Wiesen und durch Wälder, die auf Schatzsuche sind. In diesen Fällen handelt es sich um illegale Archäologie. Zehntausende von Menschen sind derart heimlich auf Schatzsuche, sagen Wissenschaftler. Und das ist ein Problem, erklärt Eike Siegloff, Leiter des Archäologischen Denkmalschutzamtes in Schleswig-Holstein.
Die Raubgräberei ist sozusagen das zweitälteste Gewerbe der Menschheit, also des Menschen, vor 2.000, 3.000 Jahren auch schon die Gräber der Altvorderen geplündert haben. Das hatte sicherlich auch den Sinn und Zweck der persönlichen Bereicherung, aber heute ist das ein anderes Phänomen. Das ist der Hauch von Abenteuer und vielleicht auch für den einen oder anderen die Hoffnung auf schnellen Reichtum.
Denn heutzutage kann sich jeder im Internet für relativ wenig Geld einen Metalldetektor bestellen und damit losziehen, auf der Suche nach prächtigen historischen Fundstücken. Goldschätzen, wertvollen Münzen oder antiken Bronzeschwertern. Das sei schon fast eine Art von Volkssport, erklärt Sven Ostritz, Präsident des Thüringer Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie.
Es hat sich dramatisch verändert in dem Maße, wie Metallsuchgeräte allgemein verfügbar und bezahlbar geworden sind, weil damit die meist sogenannte Schatzsuche zum Allgemeingut geworden ist.
Ein immer größer werdendes Problem für die Wissenschaftler. Auch wenn viele der heimlichen Schatzsucher nicht als professionelle Raubgräber einzustufen sind, wie die kriminellen Banden, von denen viele in den antiken Hochburgen in Südeuropa oder dem Nahen Osten nach Fundstücken graben. Auch einzelne Schatzsucher zerstören durch ihre Suche oft historische Orte, die für die wissenschaftliche Arbeit wichtig sind, sagt der Weimarer Archäologe Sven Ostritz.
Es geht ja um Bodenaltertümer, das heißt Zeugnisse unserer Geschichte, die auch dann für uns, also nicht bloß für uns Wissenschaftler, sondern für die Gesellschaft im Ganzen wertvoll sind, wenn sie keinen großen materiellen Wert haben, weil sie unsere Geschichte bezeugen. Und aus diesen ganz vielen Puzzlesteinen, daraus machen wir uns ja unser Geschichtsbild, daraus gewinnen wir unsere Identität, daraus begreifen wir, wie wir geworden sind zu dem, was wir heute sind. Und wenn diese Dinge zerstört werden, dann fehlt uns diese Erkenntnis.
Die massenhaften Plünderungen des Erdreichs können dazu führen, dass in ein paar Jahrzehnten der Boden für die Archäologen nichts mehr bereithalte, vermuten manche Wissenschaftler. Zwar ist das illegale Graben eine Straftat und kann mit hohen Geldstrafen geahndet werden, aber das Geschäft mit den illegal gegrabenen archäologischen Fundstücken scheint sich für die Schatzsucher trotzdem zu lohnen. So haben Raubgräber in den letzten Jahren in Deutschland intakte römische Sarkophage leergeräumt, Höhlengräber geplündert und mittelalterliche Schlachtfelder durchwühlt. Die Fundstücke werden in der Regel von den Raubgräbern nicht selbst behalten. Das dunkle Geschäft mit den archäologischen Schätzen boomt. Teilweise werden sie ganz öffentlich im Internet zum Verkauf angeboten, sagt der Schleswiger Archäologe Eike Siegloff.
In den Jahren bis 2008 hat man ganz, ganz verstärkt auch beobachtet, dass archäologische Funde, speziell auch aus Deutschland, bei eBay auch angeboten werden. 2008 hat man sich dann beim Verband der Landesarchäologen mit diesem Problem auseinandergesetzt und ist auf eBay zugegangen und hat mit eBay darüber gesprochen. Und eBay hat auch dieses Problem selber dann auch erkannt und hat dementsprechend die Richtlinien geändert, sodass man seit 2008 einen sogenannten Pedigree nachweisen musste. Das ist so ein Herkunftsnachweis, der sozusagen die Unbedenklichkeit des angebotenen Gegenstandes nachweist.
Seither beobachtet die Kommission aus Wissenschaftlern und Polizei die verschiedenen Plattformen für den illegalen Handel im Internet und verhindert ihn, sofern es irgendwie möglich ist. Aber meistens sind die Raubgräber schneller. Die Anzahl der entdeckten illegalen Verkaufsangebote steigt von Jahr zu Jahr.
Um die 700 Gegenstände wurden dann zum Beispiel 2016 rausgenommen durch dieses Monitoring, was da stattfindet.
Dass allein auf eBay deutschlandweit über 700 illegale archäologische Fundstücke innerhalb eines Jahres entdeckt wurden, macht die Dimension des Problems deutlich. Archäologen schätzen, dass sich die auf Internetbörsen angebotenen Raubgrabungsfunde in den letzten Jahren ungefähr vervierfacht haben. Deshalb fordern einige von ihnen, dass der Verkauf der Metalldetektoren reglementiert werden müsse. Noch gäbe es leider zu wenige Schutzmaßnahmen, die die verbotene Suche nach archäologischen Fundstücken und den Handel mit den auf diese Weise entdeckten Schätzen verhindern. Da sind sich die Altertumswissenschaftler einig.
Das dunkle Geschäft mit archäologischen Fundstücken. Daniela Remus berichtete.
We go.
stand side by side, our hearts in command. Love is our guide. We go high when they go low. I know they don't know what they're doing.
Notizen aus der Wissenschaft.
In Berlin ist die Internationale Grüne Woche gestartet. Bis zum 28. Januar präsentieren auf der Messe Betriebe aus Land- und Ernährungswirtschaft sowie Gartenbau ihre neuen Produkte. Etwa 1600 Anbieter aus rund 65 Ländern sind dabei. Immer wieder werden auch Wissenschaftler und Politiker in Podiumsrunden auf der Grünen Woche über Fragen zur Zukunft von Landwirtschaft und Ernährung diskutieren. Die Veranstalter rechnen mit rund 400.000 Besuchern, darunter bis zu 100.000 Fachbesucher. Seit mehr als einem Jahr kreist das chinesische Raumlabor Tiangong 1 unkontrolliert um die Erde herum und verliert dabei immer mehr an Höhe. Wissenschaftler erwarten darum ab Mitte März den Eintritt des Labors in die Erdatmosphäre. Dabei wird voraussichtlich ein großer Teil von Tiangong 1 verglühen. Einige Teile könnten allerdings auch auf die Erde abstürzen. Dass dadurch größere Schäden entstehen, sei aber nahezu ausgeschlossen, sagten Wissenschaftler der ESA Anfang der Woche. Den für Bienenvölker gefährlichen Parasiten, den sogenannten Varroa-Milben, endlich den Gar ausmachen, das ist eine Hoffnung, die viele Imker längst verloren haben. Doch jetzt scheint es wieder einen Grund zum Hoffen zu geben. Erstmals scheint es nun Forschern gelungen zu sein, ein Medikament zu entwickeln, das befallene Bienenstöcke mit geringem Arbeitsaufwand über die Fütterung von der gefürchteten Varroa-Milbe befreien kann. Bislang mussten Imker die vielen befallenen Bienenstöcke mit aggressiven organischen Säuren oder chemisch hergestellten Milbenbekämpfungsmitteln behandeln, die inzwischen aber auch Resistenzprobleme und Rückstände verursachen. Der neue Wirkstoff sei günstiger, einfacher anzuwenden und vor allem ohne gefährliche Nebenwirkungen für die Bienen, sagen die Forscher. Es laufen bereits Gespräche mit Unternehmen mit dem Ziel einer Zulassung. Die Zukunft des größten Korallenriffs der Welt wird zum Thema eines Wettbewerbs. Seit Jahren machen sich Forscher um die Entwicklung des bekannten Great Barrier Reefs vor der Nordostküste Australiens Sorgen. An diesem Riff, das insgesamt größer ist als ganz Italien, haben großflächige Korallenbleichen beispiellose Schäden verursacht. Betroffen sind inzwischen fast 90% des Riffs. Nach Einschätzungen von Experten sind weite Teile der Korallenstöcke bereits abgestorben. International wird bereits nach Möglichkeiten gesucht, die verbliebenen Korallen zu retten. Jetzt soll aber auch ein Wettbewerb neue Lösungen bringen. Beteiligen können sich Forscher aus aller Welt. Für die besten und effektivsten Konzepte steht ein Preisgeld von insgesamt 2 Millionen australischen Dollar aus, also umgerechnet etwa 1,3 Millionen Euro.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Wie realistisch oder unrealistisch animierte Bilder von Menschen im Computer auf uns wirken, entscheidet oft darüber, wie sympathisch wir sie finden. Aber wem ist schon wichtig, ob eine animierte Computerfigur ihm wirklich sympathisch ist? Tatsächlich hängt allerdings davon ab, ob ein Film oder eine Werbung mit solchen Animationen floppt oder begeistert. Darum wollen Unterhaltungsindustrie und Werbebranche natürlich mehr über ihre genaue Wirkung wissen. Welche Figuren und Gesichter im Computer wirken wie? Lässt sich das vorhersagen? Informatiker an der Technischen Universität in Braunschweig haben dafür eine Methode entwickelt. Sie haben Testpersonen gezielt Videos mit animierten Gesichtern gezeigt und dabei verfolgt, was in ihrem Gehirn passiert. Carmen Wojcik hat sich als Probandin zur Verfügung gestellt.
Auf einem Computerbildschirm ist ein animierter Mensch, eine Zeichentrickfigur zu sehen, ein Mann mit Brille. Die Hautfarbe ist eher orange als natürlich. Seine schwarzen Haare sehen aus wie ein glänzender Helm. Also er wirkt nicht wirklich sehr realistisch auf mich und irgendwie auch unsympathisch. Aber warum? Was genau macht ihn so unsympathisch? Das wollen Jan-Philipp Tauscher und Markus Magnor vom Institut für Computergrafik an der TU Braunschweig herausfinden. Sie wollen gleich in meinen Kopf hineinschauen mit einem EEG, also mit einem in der Medizin sogenannten Elektroenzephalogramm, werden meine Hirnströme gemessen. Jan-Philipp Tauscher klebt mir deshalb gerade ein paar Messsonden mit einem speziellen Gel an die Kopfhaut.
Wir bringen insgesamt 32 Messelektroden an, die Gehirnwellen messen. Und die sind über die Kopfhaut so verteilt, dass wir alle Gehirnareale damit so gleichmäßig abdecken, dass wir die elektrische Aktivität, die dann eben an der Kopfhaut ankommt, auch entsprechend abgreifen können.
Das Gel fühlt sich etwas kalt an meiner Kopfhaut an. Und die Messsonden, die sehen so ein bisschen aus wie kleine Kopfhörer. Also diese Kopfhörer, die man in das Ohr hineinsteckt, sind allerdings etwas kleiner noch. Ungefähr so ein Zentimeter Durchmesser. Und damit diese Messsonden nicht verrutschen, sind sie mit einer roten Haube fixiert. Sieht aus wie so eine Schwimmkappe. Nur, dass hier jetzt noch überall Kabel dran sind, die wir von meinem Kopf abstehen, nehme ich mal an. Ich habe hier jetzt keinen Spiegel vor mir, aber ich sehe bestimmt ganz lustig aus. Oh, ich klebe schon hier am Stuhl fest. Markus Magnor, warum machen Sie das überhaupt?
Es gibt in der Filmbranche eine Reihe bekannter Filme, die künstlich erzeugte Charaktere verwenden und die berühmt-berüchtigt dafür sind, dass ihnen das nicht gelungen ist. Da hat man mit viel Aufwand versucht, Menschen nachzubauen digital, und die sollten real aussehen, aber sie taten es nicht. Und die Zuschauer mochten diese Charaktere nicht und mochten dann auch den Film nicht. Und wir versuchen, Regeln zu finden und Anleitungen geben zu können, wie diese Animateure, die diese Charaktere erzeugen, sie so erzeugen können, dass sie auch wirklich realistisch erscheinen.
Gut, die Messsonden sind alle da, wo sie sein sollen. Wie geht's denn jetzt weiter?
Sie sitzen jetzt hier auf dem sogenannten Teststand. Es ist um Sie herum etwas abgedunkelt. Vor Ihnen sehen Sie den Bildschirm. Sie legen gleich Ihren Kopf auf eine Kinnstütze. Und dann haben wir einen definierten Abstand zum Monitor und können Ihnen Gesichter zeigen. Und gleichzeitig misst dann das EEG-Gerät, wie Ihr Gehirn darauf reagiert.
Ich sehe schon auf dem Bildschirm Ihre Gehirnkurven.
Da ist eben noch ein zweiter Computerbildschirm. Und da sind ganz viele bunte Linien in einem Diagramm zu sehen. So wellenförmig. Gelb, rot, also wirklich schön bunt. Ja, dann legen wir mal los. Ich bin gespannt, was da so unbewusst in meinem Kopf alles passiert.
Dann starten wir jetzt doch die Sequenz.
Und jetzt kommt ein Gesicht, ein Mann mit Brille. Oh, das ist aber jetzt sehr kurz gewesen. Und schon ist er wieder weg.
Ja, unser Gehirn ist in der Lage, innerhalb der ersten Sekunde zu entscheiden, ob das wohl ein echtes Gesicht ist oder ein künstliches. Sie müssten jetzt auch noch mal bewusst sagen, wie Sie glauben, diese Figur einzuordnen.
Ja, also für mich war das jetzt eine Zeichentrickfigur. Okay, jetzt kommt noch ein Mann, blonde Haare, ein echter Mann. Jetzt sehe ich noch mal einen Mann, also alles Männer hier. Der sah sehr realistisch aus. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es kein realer Mensch war. Warum, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. So, nächste Figur. Ja, hier, das ist ja ganz klar. Das ist ein Smiley. Das war kein echter Mensch. Also es geht immer nur so ein paar Sekunden. Jetzt wieder ein Gesicht von einem Mann ohne Haare. Und der sah auch sehr real aus. Da bin ich mir unsicher. Ich würde sagen, nicht real.
Genau, also bislang haben Sie, glaube ich, alle Sequenzen richtig zugeordnet. Aber Sie haben selbst gesagt, dass es bei einigen der Ausschnitte gar nicht so ganz einfach war. Und genau um die geht es uns. Gut, also wir sehen auf dem Monitor in diesem Moment die Ströme, wie sie in diesem Moment durch Ihr Gehirn fließen. Und wenn ich Ihnen jetzt etwas zeige, dann reagiert Ihr Gehirn natürlich darauf. Und das kann man aus diesen Kurven ablesen, wie es reagiert. Allerdings braucht das eine ganze Zeit, das in der Nachverarbeitung herauszukitzeln.
Gut, die Auswertung dauert jetzt noch ein bisschen. Sie haben ja aber eben auch nicht nur mich getestet, sondern Sie haben viele Probanden hier sitzen gehabt, die eben genau diesen Test gemacht haben. Und was ist denn dabei rausgekommen? Was ist denn sozusagen Ihre Erkenntnis?
Wenn wir Personen diese künstlichen und realen Gesichter zeigen, dann haben wir festgestellt, dass eigentlich alle normalsichtigen Personen die gleichen Reaktionen zeigen auf diese verschiedenen Arten von Gesichtern, nämlich dass die künstlichen Gesichter, die versuchen real zu sein, bei uns dieses Gefühl der Täuschung auslösen. Und das passiert bei uns allen gleich. Und wir haben jetzt damit ein quantitatives Hilfsmittel, ein Messwerkzeug, mit dem wir eben dieses Gefühl in Zahlen messen können und eben nicht darauf angewiesen sind, sie zu fragen. Und der nächste Schritt jetzt könnte sein, hinzugehen und eben an diesen künstlichen Charakteren Veränderungen vorzunehmen und dann mit dem EEG zu messen, wird es besser, wird es realistischer oder wird es vielleicht schlechter? Was bringt überhaupt nichts, dann in die Richtung, diese Charaktere natürlicher zu machen.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Carmen Wojcik. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik in der Sendung kam diesmal von Mavis Staples. Die CD heißt If All I Was Was Black. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.